Becca, B3CCA here at WXW, and you should be listening to Catch Club because it's the best podcast ever.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Independent Circuit hier bei Catch Club. Und wie ihr natürlich schon hört, ich bin der Sebastian, aber ich bin natürlich nicht alleine hier, weil wir besprechen natürlich heute das TWE H2O Wochenende, was hinter uns liegt, mit insgesamt 3 Shows und mit dem Abschluss des H2O Freeman's Deathmatch Tournament 5. Und das mache ich selbstverständlich nicht alleine, und wenn ich über TWE rede, dann kann natürlich ein Mann nicht fehlen, mein TWE-SDI-Bruder, der Drew.
Hallo zusammen.
Ja, Drew, wir haben ja gerade schon ein bisschen kurz drüber geredet. Es war natürlich hier vieles im Zeichen von H2O Tremont's Deathmatch Tournament 5, was ja so ein bisschen das war, worum das Wochenende sich modelliert hat, möchte ich mal sagen.
Ja.
Vielleicht erstmal grundsätzlich, weil ich bin mir gerade nicht sicher, haben wir in diesem Podcast schon mal über H2O geredet?
Ich glaube, über keine reinere H2O-Show. Im Zuge des Mania-Wochenendes sicherlich mal über was. Und natürlich über Shows in der berühmten Garage selber.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben noch nicht über eine H2O-Show selber geredet.
Wo du sagst, ich kann mich erinnern, ich meine, dass ich kurz ein paar Sachen eingestreut habe zu den H2O-Shows von der WrestleMania Week, weil ich, glaube ich, der Einzige war, der sie gesehen hatte.
Ja, das macht Sinn. Ja, aber regulär, also eine reguläre Ausgabe über H2O haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht.
Okay, gut. Dann vielleicht erstmal vorweg, bevor ich dazu was sage. Wie viel oder wie intensiv hast du denn schon etwas von H2O gesehen, und was würdest du so generell mit Liga sagen? Was ist so dein Eindruck, etc.?
Also, viel habe ich nicht gesehen. Man weiß natürlich, wem die Liga gehört. Man kennt natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, gerade eben die ikonische Garage, das H2O Wrestling Center. Das ist ja durchaus bekannt, aber da gibt es ja mittlerweile auch genug andere Promotions, die halt da mal veranstalten. Und ne, klar ist halt die Liga von Matt Fremont. Man kennt so ein paar von den Leuten, die da halt sind, so, also mit am prominentesten ist da ja wahrscheinlich Marcus Messers als der, ja, eigentlich ja schon der beste Schüler von Matt Fremont, der an dem Wochenende übrigens nicht bei den Shows dabei war.
Lustig. Und ich würde sagen, die anderen, die noch einigermaßen bekannt waren, sind so die ähnliche Generation wie Marcus Messers, also Oz, Luke, Dill McKay.
Ja, sowas, genau, die kennt man ja auch so. Ne, ich habe damals die Show gesehen, wo es Tremont gegen Onita gab. War das überhaupt eine H2O-Show? Ja, ne?
Es gab ja zweimal Tremont gegen Onita. Es gab einmal die bei CCW, die Once in a Lifetime, wo sie dann da dieses komische Tech-Match draus gemacht haben.
Ja, den
Und dann gab es die in diesem, ich glaube, das war im Baseballstadion.
Genau, die meinte ich.
Genau, das war eine H2O-Show.
Ja, richtig. Die kenn ich natürlich, und sonst habe ich, ja, so selber reine H2O-Shows habe ich nicht so viele gesehen, vereinzelt. Kann ich auf jeden Fall an einer Hand abzählen. Aber ich weiß natürlich, dass es die Liga gibt und wofür die so steht.
Ich kann dann einmal kurz erzählen, ich habe tatsächlich da schon eine längere Verbindung zu. Ich muss nämlich gestehen, ich habe die zweite H2O-Show gesehen, die jemals stattgefunden hat, im am 23.12.2016 fand die nämlich statt.
Ja, natürlich.
Und da waren sie tatsächlich auch noch nicht im H2O Wrestling Center, sondern da waren sie in Blackwood, und zwar in der CCW WSU Academy. Okay. Damals noch diese
Freundschaften zu CCW hatte, ja.
Genau. Das hat sich ja dann alles verändert, und dann habe ich, glaube ich, aber länger nichts mehr geguckt, und dann hat es bei mir wieder so 2020 angefangen. Die Show, wo ich mich dann noch am positivsten erinnere, war das Last Extravaganza Weekend. Das war da, wo Matt Tremont vorläufig zurückgetreten war gegen Ricky Shane Page.
Okay.
Was für mich vielleicht das beste Deathmatch ist, was ich je gesehen habe, und für mich auch eins der absoluten Top-Deathmatches aller Zeiten. Dann immer mal wieder so bis in 2021, in 2022. Und wo ich es dann natürlich auch wieder intensiv verfolgt habe, war durch Uncharted Territory letztes Jahr.
Ah, genau, stimmt. Da hatten sie ja auch die eine Staffel dann.
Richtig. Ansonsten gucke ich immer mal so rein, wenn irgendwelche Sachen dabei sind, die mich interessieren. Ich habe die Shows vom Mania-Wochenende gesehen. Hier Hustle Cup und Monday Night Death 5. Und ich habe auch zuletzt noch die H2O vs. UK. Das war in der Zeit, wo auch die ganzen Rise und von anderen Deathmatch-Ligen aus Großbritannien für ICW Nord Spart in US waren. Da hatten die ja auch die H2O vs. UK Show. Über TWE müssen wir hier, glaube ich, nichts mehr sagen. Nee. Und dementsprechend würde ich sagen, können wir dann eigentlich schon direkt einmal reindiven. Und zwar, den Anfang hat gemacht eine TWE-Show, also einmal kurz zur Erläuterung für unsere Zuhörer. Es gab eine TWE-Show am Freitag, Nightmare on Dayton Boulevard, das ist eine jährlich wiederkehrende Show, immer auch um diese Zeit. Dann gab es am Samstag.
Halloween-Event.
Quasi der Halloween-Event, ganz genau. Dann gab es am Samstag eine Joint-Show von TWE und H2O, nämlich TWE vs. H2O. Und am Sonntag gab es dann das, wo wir schon drüber geredet haben: Tremonts Deathmatch Tournament. Oder um genauer zu sein, Tremonts Deathmatch Tournament 5. Und das war dann der Abschluss. Einmal zu Nightmare on Dayton Boulevard, da haben wir gerade gesagt, einmal vielleicht so generell, da gehen wir jetzt nicht Match für Match durch, aber vielleicht generell so, was war dein Eindruck von der Show? Welche Matches haben dir gefallen? Was hat dir vielleicht nicht so gefallen? Und wie würdest du es so insgesamt bewerten?
Ja, es war, soweit war es nur, keine schlechte Show. Ich würde sagen, von den dreien die zweitbeste.
Gehe ich mit?
Würde ich sagen, also klar eine schwächere und klar eine bessere.
Gehe ich auch mit.
So war sie dann halt in der Mitte, passt also. Gefühlt war ja, das Deathmatch-Tournament war zwar am dritten Tag, aber so gefühlt war ja das irgendwie so das Ganze so ein Hardcore-Wochenende, so ein bisschen mit lockeren Regelungen, viel so ein bisschen... Ja. Hardcore, nur die Q auch kam dabei auch quasi die generellen TW-Matches eigentlich. Oder bei den anderen beiden Shows eigentlich.
Genau.
Ja, war soweit fein. Fing schon mit einem netten Open an zwischen Darian Banks und Shook D. Was ja dann auch ein No-DQ-Match war, allerdings Non-Title.
Genau.
Und war auch nicht schlecht, sicherlich nicht das Beste von denen, aber halt eine gute Weiterführung von der Storyline, wo es ja dann noch ein kleines Aftermath gab, wo Shook und Casey Owens dann zusammen Darian attackiert haben, was dann quasi direkt auch im zweiten Match gemündet hat, nämlich dem Gig City Title Match von Casey Owens gegen Cody Manhorn. Der hat jetzt auch einen Gürtel der Gig City Title.
Ja.
Das war ja vorher, glaube ich, bei Eden Monroe nur dieser Pokal war das, oder?
Genau.
War das jetzt, ja, das, und jetzt ist es auch ein, ja?
Das hat Casey auch quasi offiziell vorgestellt.
Ja, finde ich, glaub,
aber. Ich glaube, das war bei der TWE-Show davor.
Ja, find ich aber gut. Das passt auf jeden Fall. Das fand ich soweit auch nicht schlecht, das Titelmatch dann von Casey Owens gegen Cody Manhorn. Dann gab's ein Monster Scramble, was noch ganz unterhaltsam war, meiner Meinung nach, das war auch so ein bisschen die Story des Wochenendes, dass sich Hunter Drake irgendwie in alle Matches irgendwie mit reingepackt hat.
Ja, das stimmt.
Der dann gesagt hat, yo, wie sieht's aus? Da hat sich da dieses Monster, also es gab halt ein Monster-Mash-Scramble-Match quasi mit den, ja, mit den Heavy-Dudes, so mit den Heavy-Charakteren, Wrestler und Wrestlerinnen und so, die so ein bisschen so, ja, will ich nicht sagen spooky, aber die so ein bisschen halt passend in das Thema vielleicht passen. Du hattest dann da sowas wie Cousin Conry dabei oder Secret Door auf Tür.
Brex passt auch gut in das Thema rein.
Genau, oder Skunk halt, ne, der halt dann ja auch irgendwie ein Monster ist oder so, wenn man so will. Wo dann auch Hunter Drake gesagt hat, ja, hier, ne, Ibims, bin der Hunter Drake, ich will auch dabei sein. Und dann hat er halt das Match auch gewonnen, dann hat er den Hales gesagt, okay, gut, ne, wir mögen dich zwar alle nicht oder viele nicht, wir finden dich schon ein bisschen kacke, aber deine Leistung kann man dir jetzt hierher nicht absprechen. Ja. Die sind ja durchaus da. Du kriegst halt ein Titelmatch morgen bei der Show und ein HO-Titelmatch gegen Neil Diamond Cutter. Tschüss. Also, ja, okay. Fand Hunter Drake dann nicht so geil. Aber okay. Und beziehungsweise, ich glaube, es war dann bei der, ich glaube, das Deathmatch-Turnier war dann mit drin, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Bei Tag 2 war es, glaube ich, nicht das Match, ne?
Hunter Drake war beim Deathmatch-Turnier mit drin, ja.
Genau, der war dann da mit drin und,
ja, hat das war dann das einzige Match, was ein 4-Way war, deswegen.
Ja, genau, stimmt, weil er dann noch mit da reinkam. Ja, du hattest dann halt noch, das Tag Team Title Match war ganz nett von der Conversion Therapy, also Anakin Murphy und The Luminary, die mittlerweile die Tag Team Champions sind. Das wusste ich auch gar nicht, das habe ich dann bei der Show quasi erfahren.
Das war auch bei der Show davor tatsächlich und das war jetzt quasi das Rematch.
Genau, war das Rematch. Das war auch ein nettes Match. Ja, du hattest dann auch noch ein Danny Havoc Hardcore Title Match zwischen Neil Diamond Cutter und Sean Campbell, das war auch nicht schlecht. Das Take One Dowdown Match. Ja, okay, zwischen Aaron Wade und Big Dave war auch okay mit dem Story-Ende dann halt. Und dann hat es noch ein Main-Event, den ich ganz gut fand, mit der Coven of the Goat, also Jaden Newman und Tank gegen Cruel und Matt Tremont oder den Killdozer, je nachdem. Ja, das war auch fein. Also das war, für mich war das ein netter Start für das Wochenende, auch wenn ich es halt dann als zweite Show gesehen habe, aber ja, hat gepasst.
Ja, also ich kann jetzt einmal kurz sagen, ich habe es ja tatsächlich drei eine Folge gesehen. Ich habe es nämlich dann immer am Morgen quasi danach geguckt oder weiß gar nicht, ob es am Montag dann am Abend war, aber auf jeden Fall immer am Tag danach dann. Und hier war es auf jeden Fall der Samstagmorgen. Und ich fand halt, die Show hatte jetzt kein Match, was so richtig rausgestochen ist, aber viele Matches, die ich anständig fand.
Ja.
Also ich fand den Opener, da hast du recht, die beiden können sicherlich noch mehr, aber darum ging es hier nicht primär. Deswegen fand ich für das, was es war, fand ich das anständig. Mein Match of the Night, das fand ich tatsächlich ziemlich gut, war Austin Luke gegen Ethan Monroe.
Ja, stimmt.
Das hat mir ziemlich gut gefallen, aber du kannst hier sehr viele Sachen als Match of the Night nennen, weil du halt viele Matches so in diesem, ja, so 3,5 Sterne-Bereich hat es hier, fand ich. Also keine herausragenden Matches, aber schon ziemlich gute Matches. Das Tag Team Title Match hast du angesprochen. Ich fand auch das Hardcore Match nicht schlecht. Ich fand das Main Event nicht schlecht. Das war eigentlich alles auf einem ziemlich ähnlichen Niveau. Das Monster Mash Scramble Match war ganz witzig. Und beim Tag One Holdown muss man sagen, ja, das war gefühlt mehr ein Engel als ein Match.
Ja, aber das ist ja auch so erst der Fehdstart, glaube ich, gewesen.
Genau. Dann. Also ich habe der Show bei Cage Match 6/10 gegeben. Ich fand, das war eine relativ konstant anständige Show.
Ja, das passt. Durchgängig. Man muss es halt auch irgendwie, finde ich, in dem Kontext einfach von dem Wochenende sehen. Und da war das eigentlich ein sehr cooler Einstieg, finde ich, für das ganze, ich sag mal, Hardcore-Wochenende.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube, Zeit war auch wieder so 2 Stunden, ne?
Ja, die Show, die letzte, das Deathmatch-Turnier ging, glaube ich, 2:20 und die anderen beiden gingen 2, also so 2:1 und 2:4, glaube ich. Also ja, 2 Stunden halt.
Ja, fand ich halt auch, das war wieder so zum Auftakt eine schöne, kompakte TWE-Show.
Ja, finde ich auch.
Deswegen fand ich auch, war gut als Beginn. Und genau, dann gehen wir über, am Samstag ging es dann weiter, da hatten wir die zweite Show hintereinander in der TWE Arena, und zwar mit TWE versus H2O. Und da würde ich dann jetzt einmal beginnen und würde erstmal vorab sagen, das war die schwächste der drei Shows. Du hast hier halt schon gemerkt, dass wenn es halt keine explizit Deathmatches sind, manche von diesen Wrestlern von H2O schon so ein bisschen ihre Grenzen haben. Ja. Es gibt Leute, die relativ gut sind, das möchte ich auch einmal hervorheben. Ich finde zum Beispiel generell Cecilio Vega ganz gut und fand auch das Match gegen Cody Mellon recht gut. Und auch hier wieder, auch der hat mir hier wieder gefallen, aber wie gesagt, er ist auch wahrscheinlich so der zweitprominenteste aus der Schule. Austin Luke gegen Jameson Shook, das Match fand ich auch echt anständig.
Ja, das fand ich auch echt gut. Da würde ich zustimmen.
Ansonsten muss man sagen, zum Beispiel bei den ersten beiden Matches, ich sag mal so, ich habe von Maus und Declan Grant schon Schlechteres gesehen. Mehr als okay war das aber auch.
Ja, also ich finde, das war der Opener. Ich finde, mit Maus kann ich irgendwie nicht so viel anfangen.
Ja, der ist halt auch ein reiner Deathmatch Wrestler eigentlich.
Ja,
muss man ganz ehrlich sagen.
Das merkt man auch. Ja. Cecilio Vega fand ich auch ganz cool, den habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Armer Cody Manhorn hier zwei Titelmatches gab, zwei verloren. aber ja, passiert. Mir war halt nicht so 100% ersichtlich, dass das jetzt hier eine Versus-Show war, weil bei der Show vom Tag davor, bei der TWE-Show, gab es ja ähnliche Matches.
Ja, du musstest dem Kind halt irgendeinen Namen geben, ne?
Natürlich, also, da.
Also hier war es schon noch mal stärker, weil wenn du dir die Card vom Vortag anguckst, dann hattest du natürlich schon so Sachen wie Darien gegen Shook ist TWE intern.
Ja,
Casey
klar.
Gegen... Wobei, das ist auch immer so eine Frage, ist ja TWE intern, wenn ich zum Beispiel sage Casey Owens gegen Cody Manhorn, klar sind das beide CW-Regulars, aber Cody Manhorn tritt zum Beispiel auch öfters mal bei H2O auf. Ne? Also das ist ja auch alles nicht immer so trennscharf. Zum Beispiel so ein Match wie Jake Murphy gegen Damon Striker am ersten Tag, da hatten wir tatsächlich jetzt gar nicht mehr drüber gesprochen, aber das war auch so eine, da gibt's ja auch schon länger eine Fehde innerhalb von TWE. Mhm. Also dementsprechend ist das dann auch gelaufen und geht noch weiter. Also das ist zum Beispiel sowas TWE internes. Aber klar, du hattest da auch schon am ersten Tag hast du auch schon Matches wie Austin Luke gegen Ian Mondo. Die hättest du auch auf Tag, die hättest du auch hier zeigen können, auf jeden Fall.
Ja, aber ist ja auch okay. Ich meine, wenn du halt H2O zu Gast hast, dann versuchst du ja natürlich auch die H2O-Wrestler halt irgendwie unterzubringen. Und wenn du drei Tages-Show hast am Wochenende, dann buchst du die halt nicht nur für einen Tag. Das ist ja auch, also macht ja auch Sinn, ne? Also.
Ja.
Und ist ja auch in Ordnung. Klar, ich meine, du hast dann so jemanden wie Cruel, der nur den einen Tag dabei war, aber der ist ja jetzt auch nicht so der typische H2O-Guy und der war dann ja halt auch nur da, weil er halt da diese Verbindung zu Tremont aktuell hat, zum Killdoser halt. Und
von daher. Der kommt aus der Region, darfst du nicht vergessen, der kommt ja aus Georgia.
Stimmt, genau. Und von daher passt es auch. Ich würde trotzdem sagen, dass das von den drei Shows die schwächste Show war.
Ja, so, auf jeden Fall.
Ja, war soweit dann auch. Okay, wie gesagt, das Hybrid-Title-Match fand ich nicht schlecht. So dieses Tag-Team-Title-4-Way war eigentlich auch nicht verkehrt. Wie du schon gesagt hast, Austin Luke gegen Shook war auch nicht schlecht.
Ich sehe auch gerade, das habe ich, glaube ich, sogar in meinem Kommentar gesagt, aber das habe ich nicht, das haben sie nicht korrigiert, dass da nicht die komplette Card bei Cage Match steht. Das endet nämlich mit dem Geek City Title 3-Way Match, aber danach kam ja noch was. Danach kam ja noch das Co-Main Event um den Havoc Championship. Und dann kam ja auch noch das Main Event zwischen Aaron Raid und Matt Tremont.
Stimmt, genau, das ist ja hier.
Genau, das ist ja, wollte ich gerade sagen, weil ich fand nämlich das Gig City Titus Real Match fand ich echt nicht besonders. Und das lag nicht an Casey Owens.
Nee, das lag auf jeden Fall. Also Bam Sullivan finde ich ja noch gar nicht so schlecht.
Aber JB Anders ist echt nicht so gut.
Der schreit aber auch irgendwie, ich bin Metal-Fan, Deathmatch-Wrestler und Obdachloser, so alles in einem, ne? Also.
Ja.
Der ist schon echt nicht gut. Ich habe die Shows ja in anderer Reihenfolge gesehen. Ich habe ja erst das Deathmatch-Turnier gesehen, weil das bei mir irgendwie mehr Priorität hat. Und dann hatte ich halt noch ein bisschen Zeit und habe die anderen Shows geguckt. Und da fand ich den auch schon nicht geil.
Nee. Bam Sullivan ist gerade in Deathmatches durchaus nicht schlecht. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber das hat hier irgendwie auch nicht gepasst.
Nee.
Ich muss auch sagen, das TWE Tag Team Title Match, Auftritt von Poondog war natürlich ein Highlight, ja.
Auf jeden Fall.
der mit der Großmutter von Jane Newman getanzt hat. Das Match selber war jetzt wrestlerisch auch nicht der Hammer. Nee. Aber da hat es halt wenigstens diesen einen ganz lustigen Moment. Und wie gesagt, sie stehen jetzt hier nicht bei Catch, aber sie stehen Gott sei Dank in meinem Kommentar. Die Matches, die dann noch kamen, um den Danny Havoc Championship und vor allen Dingen auch das Main Event zwischen Raid und Tremont. Ich würde auch sagen, also mein Match of the Night war, habe ich ja schon gesagt, Austin Duke gegen James Chuck. Am zweitbesten fand ich Cecilio Vega gegen Cody Manor. Und ich fand das Main Event, Aaron Raid gegen Matt Tremont, war auch noch recht gut.
Ja. Das ist ja so quasi spontan zustande gekommen, weil Aaron Raid so ein bisschen erstens sich als die Top-Hardcore-Legende bezeichnet hat und dann so ein bisschen gegen die ganzen Deathmatch-Leute da geshootet hat und auch Danny Havoc quasi schlecht geredet haben und dann kam er Tremont und hat gesagt, Schluss.
Ja, als der Ober hier in der TW-Arena muss er das natürlich machen. Ne? Das macht er ja auch gut.
Ja, auf jeden Fall.
Ich muss aber sagen, auch, wie gesagt, ich fand ja den Main Event dann auch noch recht gut und auch ein paar andere Sachen. Es war die schwächste von den drei Shows. Wirklich schlecht fand ich es aber nicht. Also ich habe bei Cage Match 5 von 10 gegeben. Es war schon noch ganz solide.
Ja, so, ne? Deswegen würde ich auch sagen, es war die schwächste Show und nicht die schlechteste.
Ja, ja, das trifft's eigentlich. Das trifft's eigentlich ganz gut. Es ist halt so ein bisschen, als jemand, der öfters schon mal bei H2O reinguckt, der auch zum Beispiel die Show gesehen hat, wo Jaden Champion geworden ist und so. Mhm. Es ist halt öfters bei H2O schon mal so, dass du am Ende sagst, ja, war ganz solide, aber muss ich jetzt nicht gesehen haben, weil, wie gesagt, oft die Stärke von vielen halt im Hardcore- und im Deathmatch-Bereich liegt und nicht unbedingt in den, Anführungszeichen, normalen Singles-Matches.
Das merkst du schon ganz klar, dass da auch der Fokus wahrscheinlich bei der Ausbildung so ein bisschen drauf liegt oder sowas halt. Also, du meldest dich wahrscheinlich da nicht an in der Schule von Tremont, wenn du nicht einen gewissen, ich sag mal, zumindest nicht ein gewisses Interesse daran hast, Deathmatch-Wrestler zu werden.
Eine gewisse Affinität, ja. Übrigens, was ich auch nachtragen wollte, weil du es gerade schon erwähnt hattest, keine Korrektur, das hat er natürlich nichts, oder er hat sich dann in das Match auch noch reingesneakt, aber das Danny Havoc Championship Match, was am Tag zuvor angesetzt wurde, gab es natürlich hier zwischen Neil Diamond
Cutter und Undertaker. Das hatte ich nämlich auch im Kopf, ich habe es auf der Karte nicht gesehen und war dann verwirrt.
Du hattest das absolut richtig im Kopf und dann hat er sich bei der Show, hat er sich dann auch noch in Tag 3 gesneakt und ist dann quasi als vierter Mann einfach hinzugefügt.
Genau, so warst du, hast recht.
Genau, richtig. So, damit sind wir jetzt bei der Hauptsache quasi. Jetzt sind wir bei dem H2O Tremont's Deathmatch Tournament 5. Vielleicht erstmal vorweg, Drew. Wir hatten ja auch noch Non-Tournament-Matches hier, aber wie findest du denn so die Strukturierung von dem Turnier? Also es ist ja hier so, man hat eigentlich vier, wo dann, wie gesagt, das eine Match noch ein Vorwahl geworden ist, weil Hunter Drake sich da noch reinmanövriert hat. Und dann halt ein Four-Way-Elimination-Finale. Und wir hatten nicht einfach irgendwie No-DQ oder Deathmatch oder so, sondern wie man das früher auch von den Turnieren noch kennt, Tournament of Death und so weiter. Alles spezifische Stipulations. Wie hat dir grundsätzlich so diese Turnierstrukturierung gefallen?
Ja, also wenn du halt nur es an einem Tag machst und nicht über ein ganzes Wochenende, dann passt das. Weil dann sparst du dir natürlich eine Runde, dann gibt's halt kein Halbfinale, sondern du hast halt erste Runde und dann halt Finale ist sicherlich beim Deathmatch-Turnier nicht verkehrt, weil sonst hätten halt vier Leute noch ein zusätzliches Deathmatch machen müssen. Und dann hätte das entweder an der Qualität und der Länge halt gelitten. Und dann cuttest du es halt. Ich bin an und für sich nicht der größte Freund von Turnierfinalen. Also ich mag Turnierfinale lieber, wenn es halt straight ist, 1-1. Aber hier, finde ich, hat das gepasst. Dadurch, dass es auch ein Deathmatch ist, dann hast du halt auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, machst halt ein Four-Way-Deathmatch. Da finde ich das dann vollkommen legitim. So kannst du halt auch das Teilnehmerfeld dann ein bisschen einfach füllen. Hast dann auch ein bisschen, dann sind die Deathmatches ein bisschen abwechslungsreicher, sage ich mal.
Ja, und es gibt auch noch einen anderen Grund, warum das hier vielleicht sinnvoll war, dass es mehrere Leute waren. Da kommen wir aber gleich bei den Matches drauf zu sprechen, weil ich sag mal so, es sind manche dabei, denen es vielleicht gut getan hat, dass sie nicht 1-1 im Ring waren.
Ja, das ist ja auch eine Sache so. Man muss ja auch bedenken, dadurch, dass das hier halt ja ein Koop-Wochenende war mit TWE,
Genau.
Waren da ja auch ein paar TWE-Wrestler in dem Turnierfeld, die ja jetzt keine Leute sind, die zum Beispiel, also klar, Jameson Chuck hatte bei seiner eigenen Show das Match gegen Tremont, aber das war ja sein erstes Deathmatch überhaupt. Das heißt, jetzt hier bei der Show war das sein zweites und sein drittes Deathmatch überhaupt.
Ja.
Anakin Murphy, da war das, so viel ich weiß, sein erstes Deathmatch. Oder eins seiner ersten zumindest.
Hunter Drake auch.
Genau, Hunter Drake auch. Bei Aaron Wade war es auch eins der ersten. Das heißt, das sind halt Leute, die das halt nicht regelmäßig machen. Und dann ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn die mit Leuten in Matches stehen, die halt da ein bisschen mehr Erfahrung haben.
Ja, der einzige Deathmatch-Spezialist von TWE ist halt Tank.
Genau, ist halt Tank. Und genau, ja, du kannst sowas halt sagen wie Jaden Newman, der vielleicht auch schon öfter mal ein bisschen härtere Matches gemacht hat, aber der war natürlich hier nicht im Turnier.
Das stimmt, der war halt nicht im Turnier.
Zu den Stipulations finde ich es halt cool, aber dass man, ich mag das ja, also das war ja immer das, was ich so zum Beispiel bei GCW's Tournament of Survival oder sowas halt kritisiert habe. Das waren halt einfach dann nur Deathmatches, wo dann halt alles gemacht worden ist. Aber ich mag das halt so, Deathmatches, so Themen-Deathmatches, sage ich mal.
Ja.
Das finde ich eigentlich ganz cool, wenn du so eine gewisse Stipulation hast. Keine Ahnung, bei den einen ist es dann halt Light Tubes, bei den einen ist dann halt Barbed Wire, bei den anderen gibt es halt irgendwas anderes. Das mag ich immer ganz gerne und das fand ich, hier hat man auch hier ganz, ganz cool gemacht.
Finde ich auch. Und wir sind dann in die Show gestartet mit einem Non-Tournament-Match und zwar einem No-Ropes Barbed Wire-Match zwischen Matt Tremont und Sean Campbell. Du, wie hat dir das Match denn gefallen?
Ich fand das zum Einstieg eigentlich ganz, ganz gut. Sean Campbell ist doch auch aus der Tremont-Schule, oder?
Nee, Sean Campbell ist tatsächlich von Killer Be Killed.
Ach, stimmt. Doch klar.
Also der ist aus dieser Gruppierung rund um.
Die das Wargames-Match hatten gegen Coven of the Goat.
Genau, das ist ja diese Gruppierung, die entstanden ist rund um Brett Eisen und Hardware Heater und so, ja, und die haben ja auch sogar es gibt ja eine eigene Promotion, Killer Be Killed, die auch Shows veranstalten, auch in der TWE Arena, aber auch in Nashville. Und der Promoter von denen ist John Mosley, den wir auch als Kommentator kennen, unter anderem auch von Action Wrestling und bei einigen Promotions in der Region.
Ja, die sind auf jeden Fall anscheinend auch aus Chattanooga, KOBK. Also die Liga.
Genau, die haben da quasi auch ihre Homebase und Campbell kommt ja auch aus der Gegend und Sean Campbell auch so einer von vielen bei TW, also er ist ja TW Regular, ist eigentlich auch fast oder bei den meisten Shows, bei fast jeder Show und auch einer von den TWE-Leuten, die nach 2000 geboren sind. Der ist nämlich auch von 2002.
Ja, crazy. Genau, hat man dann auch direkt mal quasi losgeklickt, also als die Show quasi gestartet hat. Und der Ringsprecher alle begrüßt hat, da war schon das Barbed Wire im Ring. Also die Ringseile sind dann schon das Stacheldraht ersetzt worden, dementsprechend halt auch ein No-Ops Barbed Wire Match. War ein nettes Deathmatch zum Einstieg. Jetzt, wo ich das Ergebnis sehe, hatte ich irgendwie im Kopf, dass Sean Campbell gewonnen hat, aber ich glaube, das ist nicht richtig. Nettes Ding. Hat Tremont sicherlich auch nochmal Campbell ein bisschen overgebracht, hat die nochmal auch danach nochmal so ein bisschen quasi geliftet, halt so mit seiner Respektbekundung. War ein anständiger Einstieg, meiner Meinung nach.
Ich muss tatsächlich sagen, für mich war das Match of the Night. Ich muss generell sagen, da habe ich mich mit Morbo schon drüber unterhalten, liebe Grüße. Morbo gesagt hat, dass No-Ropes Barbed Wire so mit seine Lieblings-Deathmatch-Stipulation ist, auch von früher noch, von Zeiten aus Alter Bill Mitzhaus und so weiter. Auch gerne. Kann ich verstehen, weil No-Ropes Barbed Wire-Match ist noch mit das wrestlerischste der Deathmatches.
Weil es halt nicht so viel anderen Plan da quasi gibt, sondern da man sich dann auf den Stacheldraht fokussiert.
Man fokussiert sich auf den Stacheldraht und man kann halt mit diesem Stacheldraht relativ einfach, aber trotzdem relativ effektiv auch Storytelling betreiben. Das haben die beiden hier auch gemacht. Ich finde, gerade in so einer Art von Match siehst du dann auch, wie gut so ein Matt Tremont ist in dem, was er tut. Und wie gut er Moves wirken lässt und was er für eine gute Ringpsychologie hat. Und ich finde, so ein Match ist da wieder ein Beweis dafür, dass es eben nicht so ist, dass heutzutage alle Deathmatch-Wrestler nur noch Spot-Monkeys sind, die kein Storytelling können. Also dann guck dir das Match an und wenn du es danach immer noch sagst, dann weiß ich halt nicht, was du geguckt hast.
Ja, also, richtig. Ne? Also der Typ macht ja nicht umsonst halt seit quasi 17 Jahren Deathmatches.
Ja.
Und das merkst du schon, der hat das schon drauf auf jeden Fall. Am Kommentar haben sie noch gesagt, dass er eigentlich gesagt hat, der macht keine Barbed Wire Matches mehr.
Ja.
Und dann quasi jetzt das halt nochmal dann als außer. Also ein paar von den Bums sahen auch schon böse aus, ne? Weil dann. Das ist ja auch, in den meisten Fällen ist das ja, oder eigentlich ist es ja bei solchen Matches ja auch immer so, der ist ja nicht gegimmickt, der Stacheldraht, sondern das ist ja dann ein legiter Stacheldraht, ne? Und ich glaube, das Schmerzhafte ist nicht mal unbedingt das in den Stacheldraht reinfallen, sondern der Moment, in dem du versuchst, dich wieder aus dem Ding rauszuziehen.
Ja, ist richtig.
Und das ist halt, das tut dann halt scheiße weh, ne? Und, also, natürlich tut das wahrscheinlich schon weh, wenn sich das Zeug in deine Haut bohrt, ne? Aber das wollte ich jetzt nicht damit sagen, aber das ist halt, ist halt schon eine üble Angelegenheit. Bei mir zuckt es dann auch auf jeden Fall immer zusammen, wenn ich sehe, da fällt einfach jemand dann auch so durch diese Seile quasi da nach draußen in den Stacheldraht da schön rein. Damn halt.
Also ich zuck da ehrlich gesagt mehr zusammen als bei irgendwelchen so Over-the-Top-Spots mit, ich baue irgendwas aus Light-Tubes und dann setze ich das noch in Flammen und dann sind noch irgendwo Feuerwerk. Weil das hier ist einfach mehr relatable, finde ich, für einen normalen Menschen.
Ja, auf jeden Fall.
Also so Stacheldraht, da ist jeder irgendwie zumindest schon mal mit in Berührung gekommen oder weiß, das ist scharfkantig und so. Das ist halt was anderes. An Draht hat man sich eher schon mal in seinem Leben geschnitten, als in diese konstruierten Situationen zu kommen, sage ich mal.
Ja, definitiv. Das ist ein guter Punkt.
Ja, und dann gingen wir weiter mit der Turnier-Action und die haben wir dann auch quasi hintereinander wegbekommen mit den vier Matches. Wir hatten den ersten Three-Way, wir hatten Tank gegen Anthrax gegen Brax. Und da fange ich jetzt einmal an, das war, hier müssen wir natürlich immer die Stipulation sagen, weil wie gesagt, wir hatten jedes Match eine andere Stipulation. Das war nämlich ein Three-Way Taipei Staple Gun and Gusset Plate Deathmatch. Ja, schon ein ziemlicher Klassiker, wenn man Deathmatch-Turniere geguckt hat, also gerade Gusset Plates und auch Staple Guns, das ist ja schon sowas, was man auch von King of the Deathmatches, ja, Tournament of Death, Masters of Pain und wie sie alle heißen kennt. Und das war jetzt so ein Match, wo ich sage, da war es gut, dass es ein Three-Way war, weil ich glaube, wenn das nur Anthrax und Brax gewesen wären, wäre es schlechter gewesen. Also.
Ja, definitiv. Also Tank hat auf jeden Fall das Match gesaved.
Ja, es war immer noch das Schwächste, würde ich sagen. Obwohl.
Ja.
Es sind zwei, die ein bisschen schwächer waren als die anderen. Ja, finde ich. Mhm. Da kam gleich noch eins, aber es gehört zu den Schwächeren. Aber es war nicht schlecht und das lag in meinen Augen größtenteils an Tank.
Ja, irgendwann kann halt dann Tank auch nicht mehr alles aufwiegen, dass das dann halt gut, sehr gut wird oder so, ne? Also, wenn du dann zwei hast, die du irgendwie so ein bisschen durchziehen musst, dann wird's halt irgendwann schwierig. Und, ja, Flair vielleicht auch das Schwächere von den ersten Runden-Matches war soweit okay. Mehr
hast, nicht du Anthrax, hast du Anthrax und Brax vorher schon mal gesehen?
Also erstmal, die haben beide ein Doppel-X im Namen. Wer kommt da nicht durcheinander?
Das ist richtig.
Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich sie gesehen habe.
Ja, die finden auch außerhalb von H2O nicht so krass statt. Und wenn sie bei Shows sind, ist das meistens von Ligen, die auch im H2O Wrestling Center veranstalten. Also X-Brand Wrestling oder Shawn Henderson Presents oder Bloodstorm oder solche Ligen. Ich glaube, Anthrax war auch schon mal hier bei der No-Ring-Liga von Casanova Valentine, in New Fear City. Ja. Und ohne jetzt nachzugucken, meine ich, dass ich ihn dieses Jahr bei New South gesehen habe. Ich bin mir aber nicht sicher.
Ja, also dann auch eher viel so, das sind dann auch schon wieder fast reine Hardcore-Deathmatch-Wrestler, ne?
Ja, und Brax hat nicht mal ein Cage-Match-Profil.
Ja, sehr schön, also Versager.
ja, aber machen wir weiter mit dem nächsten Erstrunden-Match. Das war dann der angesprochene Four-Way, weil Hunter Drake sich in dieses Match reingemurgelt hat, was eigentlich nur zwischen Neil Diamond Cutter, Anakin Murphy und Cody Manhorn war. Und diesmal hatten wir ein Carpet Strips and Cinder Blocks Deathmatch. Drew, wie hat dir das denn gefallen?
Ja, das fand ich gut. Ich finde Neil Diamond Cutter super. Also erstmal, weil der Name ein fantastisches Wortspiel ist. Und finde ich das sehr, sehr geil. Dann kommt er natürlich auch noch mit Sweet Caroline kommt er natürlich da noch raus, weil natürlich kommt er damit raus, weil er ist ja Neil Diamond Cutter. Also kommt er auch mit einem Neil Diamond Song raus. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ich mochte das dann, ja, hatte Drake hier natürlich wieder reingemogelt, Anakin Murphy dann auch als Deathmatch-Neuling. Cody Manon hat ja vereinzelt auch schon welche gemacht.
Ja. War ja auch in England bei Bleeding Gums, hat er ja auch ein Match gemacht. Mhm.
Und das hat mir auf jeden Fall besser gefallen als das. Also das fand ich eigentlich ganz gut.
Ich gehe sogar so weit und sag, das war, glaube ich, für mich das beste Turnier-Match. Und das zweitbeste Match der Show. Also das fand ich echt cool.
Ja,
würde
ich mitgehen, wenn ich so drauf gucke.
Wobei man da auch noch ein, zwei andere Matches nennen kann, die sind relativ ähnlich. Aber ich würde sagen, das hat mich, glaube ich, am zweitbesten unterhalten. Mhm. Krass, was für eine gute Figur die alle gemacht haben. Weil, wenn man mal ehrlich ist, ja, Cody hat schon mal so ein paar Matches in der Richtung gemacht. Und am Kommentar hat sie, glaube ich, gesagt, Hunter Drake ist jetzt auch nicht das allererste, aber die sind ja jetzt nicht als Deathmatch-Wrestler bekannt, anders als die
Diamond-Cutter. Ja, es ist richtig, das stimmt. Dafür haben die schon eine gute Figur gemacht. Man könnte fast meinen, die haben eine bessere Figur gemacht als die anderen beiden Deathmatch-Wrestler in dem Match davor.
Auf jeden Fall. Neil Diamond-Cutter übrigens sehr interessant, dass du das sagst, dass du den cool findest, weil liebe Grüße an der Stelle, Borbo kann mit ihm tatsächlich nicht viel anfangen und hat gesagt, Neil Diamond Cutter ist für ihn das, was für dich Dr. Redacted ist. Das muss man so kurz an der Stelle. Und zu Neil Diamond Cutter muss man ja auch noch sagen, ist ja inzwischen auch groß hier in der Deathmatch-Szene. Ist aber auch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ein reiner Deathmatch-Wrestler.
Ja, klar. Natürlich, dann in normalen Matches ist der wahrscheinlich eher nicht so gebraucht. Der ist aber auch schon so alt und wrestelt schon so lange, dass der sogar noch hier auf Cage Match ein MySpace-Profil verlinkt hat.
Der wrestelt fast 20 Jahre.
Ja, seit 2005 sehe ich gerade.
Wie lange er wrestelt, kannst du daran erkennen, ich weiß gar nicht, ob das bewusst ist, Neil Diamond Cutter wird im Public Trial of Ian Rotten erwähnt.
Ach, lol.
Da gibt's nämlich eine Stelle, wo gesagt wird, ich glaube von dem Interviewer, so von wegen, ja, ihr bookt ja quasi nur noch irgendwelche schlechten Wrestler. Und dann nennt er mehrere Wrestler und nennt unter anderem Neil Diamond Cutter und sagt, ja, das ist ein aufstrebender Wrestler in einer Deathmatch-Szene. So lange ist der schon dabei.
Ja, wild. Man muss natürlich jetzt auch dazu sagen, also, ich kannte den vom Namen her, aber ich habe wenig von dem gesehen. Also, wenn ich mich jetzt näher mit dem beschäftigen würde und mich ein bisschen da öfter was von dem sehen würde, dann vielleicht teile ich dann auch die Meinung von Morbo, aber so fand ich den eigentlich ganz cool. Alleine, der kommt halt mit Sweet Caroline raus und macht dadurch erstmal Stimmung und sowas halt. Für mich, ich lege halt großen Wert auf Entrances und Themes und sowas halt und dann hast du mich mit sowas halt, ne? Dann kannst du halt der shittigste Wrestler der Welt sein, aber wenn du sowas machst, dann bin ich halt dabei, ne?
Ja, Cutter ist wirklich krass, weil wenn du überlegst, der hatte bei IW Mid-South Ende der 2000er, wir reden von 2009, war der in so einer Gruppierung oder ich weiß gar nicht, ob es eine Gruppierung war oder ein Stable, wo auf jeden Fall alle Cutter hießen. Da gab's Devin Cutter, Mason Cutter und Neil Diamond Cutter.
Ah, okay.
Und die hatten beim King of the Crimson Mask 2009 ein Barbed Wire Boards and Pits of Glass Taipei Deathmatch. Und das gegnerische Team waren Mickey Knuckles, Sammy Callihan und John Moxley.
Wild.
Ja, also dieser Cutter hat schon eine wilde Vita, muss man sagen.
Ja, eine wilde Vita, ja, geil. Ja, wie gesagt, ich finde den eigentlich ganz nett. Wie gesagt, wenn ich den jetzt öfter sehen würde, ist das vielleicht auch was anderes, aber so ist das erstmal. Ist das für mich erstmal in Ordnung. Und klar, das ist jetzt keiner, den ich irgendwie in einem Singles-Match oder sowas unter normalen Wrestling-Regeln sehen will, dann sieht das wieder auch anders aus wahrscheinlich.
Ja. Dann gehen wir weiter. Nächstes Erstrunden-Match, das dann wieder ein Three-Way-Match. Fans Bring the Weapons Home Run Derby Deathmatch. Auch gerade Fans Bring the Weapons, ziemlicher Klassiker unter den Deathmatch-Arten. Jameson Chuck gegen Bam Sullivan gegen Aaron Wade. Hier fange ich wieder an und ich würde sagen, von der ersten Runde war es auf jeden Fall mein zweitliebstes Match. Insgesamt vielleicht auch auf drei oder vielleicht ist das Finale noch davor. Das müsste ich mir überlegen. Aber hier auch muss man sagen, Jameson und Aaron Reid haben das echt gut gemacht. Und in dem Match hat man gesehen, dass Bam Sullivan in Deathmatches durchaus gut funktioniert. Und ja, insgesamt ein cooles drittes Erstrundenmatch, wie ich finde.
Fand ich auch ganz cool. Jeremy Chuck macht euch eine gute Figur in den Deathmatches.
Ich glaube auch, dass es da mehr hingeht für ihn in Zukunft. Also,
Fände ich gar nicht
ich
verkehrt.
kann mir gut vorstellen, tatsächlich, weil man muss ja auch sagen, kann ich hier auch sagen, hat er zum Beispiel bei unserem Freund Ben ja auch im Interview gesagt, Jameson Chuck ist auch extrem vom Deathmatch Wrestling inspiriert. Er, weiß zum Beispiel, eins der großen Idole von Jameson Chuck ist JC Bailey. Insofern ist das was ihn immer schon sehr gereizt hat und jetzt auch mit den Kontakten, die TWE hat, mit der Tatsache, dass HTO dort veranstaltet hat, dass ICW NHP immer wieder mal da veranstaltet, kann ich mir schon vorstellen, dass das mehr in die Richtung geht in Zukunft.
Ja, also warum auch nicht? Also wenn man auch mal merkt, dass man da, ich weiß noch damals, das war bei, ich glaube, das war bei GCW. Da gab es jemanden, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, weil er mittlerweile Schmutz ist und gecancelt werden sollte. Der hatte dann gesagt, okay, das war ein TNA-Wrestler, und der hat gesagt, okay, ich will irgendwie ein Deathmatch machen oder so. Und hat das bei GCW gemacht. Und da hat sich einfach rausgestellt, der Typ ist einfach, der war richtig gut da drin. Und dann,
Ich überlege gerade, wie du meinst, ich komme tatsächlich nicht drauf.
sag ich dir gleich gerne off.
Ja, okay, musst du jetzt nicht sagen, ganz zum Spaß.
Und hat sich gemerkt, okay, der ist irgendwie verdammt gut da drin. Oder was heißt gut, aber der hat eine gute Figur darin gemacht. Und man weiß ja manchmal auch noch gar nicht, dass man sowas kann oder Talent dafür hat, wenn man es nicht probiert hat, ne? Und
Ja,
damit
das
will ich jetzt
stimmt.
nicht sagen, dass jetzt Jameson Chuck da ein Naturtalent drin ist, aber der macht eine gute bis okay bis gute Figur da drin. Und warum soll man das dann nicht öfter machen, solange man das irgendwie will, Bock hat und sowas, das dann auch zu machen, dann ja, warum nicht?
Solange du auch irgendwie Talent dafür hast, warum nicht, ne? Nee, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ja, damit kommen wir jetzt. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, wer du meinst. Ich habe gerade mal Matchlisten durchgeguckt. Ich befürchte, ich weiß, wer du meinst. Aber damit kommen wir jetzt zum nächsten Match. Und das war dann das letzte der Erstrunden-Matches. Auch wieder ein Three-Way-Match. Barbed Wire Boards and Pits of Pain Deathmatch. Alex Stretch gegen Azrael und Maus. Da fange ich mal gerne wieder an. Das ist so das Match, wo ich sage, das und das erste der Erstrunden-Matches waren so die schwächeren. Aber auch das hier war nicht schlecht. Ich muss auch sagen, Alex Stretch finde ich eigentlich ganz cool. Der ist auch von den H2O-Leuten. Auch er ist ziemlich auf Deathmatch gepolter Wrestler, das muss man fairerweise sagen. Ich finde ihn aber dennoch recht cool. Und definitiv besser als Maus. Azrael ist ja auch ein TWE-Wrestler, ist ja auch Teil von Coven of the Goat. Und man muss sagen, ich weiß gar nicht, wie bewusst dir das ist, aber Azrael ist ein unfassbarer Veteran in dieser Region.
Der Name sagt mir auch was. War der nicht auch mal bei CCW lange? Nee, anscheinend nicht. Nee, der verwechselt ich den gerade.
Kann das sein, dass du vielleicht einen Ezreal verwechselst, der auch
Ich
schon mal bei
glaube, ich.
GCW ist? Weil
Ja,
der
das.
war nämlich bei CCW. Das ist ja einer aus dem Umfeld von Grim Reaper und so.
Ja, das kann sein.
Der wird fast genauso geschrieben, da ist nur noch ein I drin.
Wahrscheinlich meine ich den dann.
Ja, also Ezreal hatte mal ein paar Matches bei
Nee,
CCW,
ich habe ihn komplett
aber nicht
verwechselt.
viele.
Ich hab ihn mit Sozio gerade verwechselt von CCW, warum auch immer.
Das hat Ezreal aber nicht verdient.
Ja, ich weiß, ich hatte irgendwie, das war auch gerade eine komische Namenslücke. Ich habe bei dem Namen Ezreal habe ich an Socio gedacht. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, das ist aber Socio, den ich meine. Entschuldigung.
Du meinst Nico Socio, ne?
Genau.
Wie der CCW World Champion gewonnen ist, weiß er wahrscheinlich bis heute selber nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ne, Ezreal ist tatsächlich eine ziemliche Legende, weil der war einer der Gründungsmitglieder bei NWA Whiteside. Der war wirklich in der Zeit, wo ein junger Tank und Leute wie Iceberg und Leute wie Matt Griffin bei NWA Whiteside gewrestelt haben, war der mittendrin. Also so lange ist er schon dabei und sein Tag-Team war vor allen Dingen damals wichtig bei NWA Whiteside, und zwar die Lost Boys. Die waren da auch Champion.
Die waren und, nicht Lost, ne?
Die gehörten schon so ein bisschen. Und die waren tatsächlich auch damals dann mal bei CCW, die waren mal bei TNA und so. Und deswegen Ezreal ist schon lange dabei. Trotzdem erst 43, weil der sehr jung angefangen hat. Und ja, wie gesagt, Match war jetzt nichts Herausragendes, aber war okay und hat auch einen richtigen Sieger, wie ich finde.
Ja, definitiv. Ja, wie gesagt, mit Maus kann ich irgendwie nicht so viel anfangen. Ist irgendwie so ein Weirdo-Spooky-Gimmick oder sowas halt. Ja, Ezreal ist halt in Ordnung und auch definitiv der richtige Sieger.
Ja, und da haben wir direkt die Überleitung, weil Alex Stretch hat sich, ich glaube, sogar im Ring vor kurzem verlobt. Und zwar mit der Dame, die wir im Match danach gesehen haben. Nämlich mit, ja, die beiden sind schon länger ein Paar und haben sich, ich weiß nicht mehr, bei welcher H2O Show, ich meine, die habe ich nicht gesehen, haben die beiden sich verlobt. Lady Blakely, muss man dazu auch sagen, Lady Blakely und Alex Stretch, kurze Trivia am Rande, sie hat man auch gesehen in dem Life of Matt Tremont auf IWTV, sehr empfehlenswert übrigens, waren in der Erstklasse, die H2O Academy quasi abgeschlossen haben. Und ich glaube, die beiden waren auch die ersten Students, die quasi ins Gebäude gekommen sind.
Das ist gut. Zum Glück sind sie keine UK-Wrestler, sonst wären sie nämlich in der ersten Klasse gewesen, während die Wrestler auf sie aufmerksam geworden wären. Naja.
Aber nicht in der ersten Klasse der Wrestling-Schule wäre das Problem gewesen.
Ja, genau, das ist es halt.
Genau. Und da gab es den Tennessee Street Fight zwischen Lady Blakely und JB Anderson. Du hast das, glaube ich, gerade schon ein bisschen anklingen lassen, aber sag mal gerne, was du von dem Match gehalten
hast. War okay, ne? Also JB Anderson hab ich ja eben schon gesagt, was ich von halte. Weiß ich nicht. Ja, Lady Blakely hat mir jetzt auch nicht so viel gegeben, war aber auch jetzt jemand, den ich zum ersten Mal gesehen habe, habe ich dann nicht so ganz aufmerksam verfolgt, wenn ich ehrlich bin. Ja, war okay, aber würde ich sagen, von den Matches her eher in der unteren Qualität.
Ich würde sagen, war klar das schwächste Match. Vor allen Dingen, weil es auch ein bisschen unnötig lang ging.
Ja, schon. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Stimmt, jetzt wo du es wieder sagst.
Ja. Ich muss sagen, Lady Blake, die finde ich aus sich gar nicht so verkehrt. JB Anderson, also wirklich. Der hatte kein sonderlich gutes Wochenende, muss man einfach mal sagen. Man muss auch fairerweise sagen, nicht alle können so gut sein wie Jameson Shook mit der Erfahrung, wobei man sagen muss, Jameson Shook ist weniger lang im Wrestling als er. Er ist jetzt, glaube ich, seit 2,5 Jahren dabei, wobei er im ersten Jahr nicht viele Matches hat, also so richtig ist er auch erst seit Anfang 2023. Aber ja, war für mich auf jeden Fall das schwächste Match. Dann machen wir aber weiter mit dem H2O Heavyweight Title 4-Way Match. Declan Grant gegen Jane Newman, gegen Austin Luke, gegen Ron Bass Jr. Da fange ich mal an und würde sagen, also erstmal, ja, das hat nicht lange gehalten mit dem Titelgewinn von Jane Newman. Hab das aber auch ein bisschen kommen sehen. Weil.
Ja, ich glaube, das war einfach so ein, ich sag mal, so ein Marketing-Ding, einfach um das ja. irgendwie nochmal ein bisschen zu pushen, das Ganze, was ja auch okay ist.
Das war, damit er in seiner Arena, in seiner Liga mit dem Titel da reinkommt und Declan Grant dann nochmal extra Heat kassiert, weil er ausgerechnet Jay den Titel wieder abnimmt und wieder zurückholt, ja. Match an sich fand ich nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Auch hier wieder, also für mich einer der MVPs vom Wochenende, Austin Luke, der hat mir an allen drei Tagen gut gefallen.
Tatsächlich,
der hat,
ja.
Der hat ein gutes Wochenende gehabt. Und ich weiß gar nicht, hast du vorher schon mal was von Ron Best Jr. oder auch, wir haben gerade bei den anderen Shows schon kurz über ihn geredet, aber von Declan Grant, hast du vor diesem Wochenende schon mal groß was von den beiden gesehen?
Declan Grant nicht. Den habe ich jetzt, glaube ich, jetzt zum ersten Mal, habe jetzt nur dann halt jetzt in der Vorbereitung halt gesehen, dass der halt vorher schon zweifacher HGO-Champion war.
Ja.
Das wusste ich halt aber so jetzt bewusst noch nichts von dem gesehen.
Declan Grant ist ja auch trainiert von Matt Tremont und unter anderem auch von Homicide und Nick Gage.
Ich weiß nicht, ob ich mich für ihn freuen soll oder traurig sein soll darüber, aber good for him.
Und ich meine, der Name ist eine Hommage an, das habe ich gerade bei der Vorstellung von H2O übrigens noch vergessen. H2O war nicht nur die Liga von Matt Tremont, sondern jemand, der auch maßgeblich, also es gibt noch eine andere Person, die auch maßgeblich bei H2O ist, und das ist die Frau von Matt oder die Verlobte, ich weiß gar nicht, ob sie verheiratet sind, aber die Chrissy. Die hilft da auch sehr, sehr viel mit. Aber jemand, der da auch federführend mit war, war tatsächlich Danny Havoc.
Ja, klar.
Deswegen gibt es auch das Danny Havoc Championship. Und ich meine, der Name von Declan Grant ist auch eine Hommage an Danny Havoc, der ja im echten Leben Grant Birkland hieß. Ja,
stimmt, Grant war sein,
Vorname. Genau.
Der ist auch schon lange tot, glaube ich, jetzt. Schon auch ein paar Jährchen, glaube ich, ne?
2020, meine ich.
Okay, dann doch nicht so lange, wie ich gedacht hätte, aber das war damals auch krass auf jeden Fall,
ja.
Fand ich. Da ist auch, glaube ich, kurz vorher ist ja noch seine Frau, glaube ich, verstorben. Von der
Herbert,
meine ich, und dann er dann auch kurz danach leider.
Also wenn ich das auch so richtig verstanden habe, war das auch durchaus ein Zusammenhang.
Ja, ich wollte es jetzt nicht so sagen, weil ich mir da nicht sicher war, aber ich glaube, du hast recht. Und das war auch jemand, der so ein richtig gutes Beispiel war für so einen Hybrid-Deathmatch-Wrestler.
Ich habe nochmal nachgeguckt, 31.05.2020, also hatte ich richtig
geguckt. Ja, vor 4,5 Jahren. Ja, krass. Okay, macht aber Sinn, dass es dann diese Hommage ist. Und zu Ron Best Jr. gerade mal, von dem habe ich auf jeden Fall schon mal was gehört. Er ist logischerweise halt der Sohn von Ron Bass. Shocking News hier. Also dem Wrestler aus den, ich glaube, Südstaaten-Territory der 80er.
Ja, genau.
Und den habe ich schon mal gehört, den Namen. Der war, glaube ich, viel bei Paradigm Pro, glaube ich.
Genau. Generell so in dieser Region triffst du ihn auch öfters mal an, also auch so an Sanctioned Pro und bei solchen Dingen ist er auch öfters aktiv.
Ja, also, sowas halt. Der macht, glaube ich, auch eher ein bisschen mehr so in dieser Hardcore-Brawling-Richtung.
Ja, aber also selten,
so,
richtig, genau, also selten so richtig Deathmatch, sondern oft eher so Hardcore-Brawls, genau.
Genau, so nicht so Full-Deathmatch, sondern eher so, ja, so No-Holds-Barred, Hardcore, wie auch immer man es halt nennen will, ne?
Genau.
Also sowas halt, also der war mir schon ein Begriff, aber habe ich jetzt auch vielleicht eine Handvoll Matches oder so von gesehen erst.
Ja, Ron West Jr. ist halt auch so ein bisschen Kopie seines Vaters, ne? Der ist halt auch.
Ja, also auch
old school as it gets.
Ja, natürlich, klar, auch so Cowboy-mäßig, also Ron West war ja auch, glaube ich, so,
genau.
so Cowboy-mäßig halt, ne? War der nicht sogar bei den Blackjacks oder sowas oder bei irgendeinem. Einem von den. Von diesen Gruppierungen, also der Vater jetzt? Auf jeden Fall halt NWA-Wrestler, ne?
Also ohne jetzt nachzugucken, ich meine auf jeden Fall, dass er ein Tag-Team mit Barry Windham hatte.
Ja, Barry Windham war er im Tag-Team halt mit Don Bass halt, als die Bass Brothers logischerweise.
Ja.
Ja, sowas halt. Also nee, er war in keinem von dem, was ich gerade meinte, aber ja. Auf jeden Fall schon ein bisschen, so ein bisschen bekannter auf jeden Fall auch. Also wenn man sich sein Cage-Profil anguckt, eine ganze Vita von verschiedenen NWA-Titeln.
Meinst du jetzt der One Best Senior? Ja, das
genau,
stimmt.
Der
war nicht unbekannt in der Zeit, das ist richtig.
Sogar Tag Team Champions mit Stan Hansen mal für 5 Tage, immerhin.
Ja.
ja. Also ist dann durch den Namen vom Vater ist es dann irgendwie, ich sag mal, dadurch hat man irgendwie so ein bisschen mehr Augen nochmal drauf oder dann bleibt einem der Name eher hängen, wenn man ihn mal liest oder so.
Ohne jetzt nachgeguckt zu haben, der war doch hundertprozentig auf Cards, auf denen Mike Jackson auch war, oder?
Ich wüsste also es jetzt auch nicht nachzuhören, aber safe. Also safe.
Das ist doch bestimmt wieder so ein Fall von, wo Mike Jackson mit dem Sohn jetzt schon im Ring steigt.
Auch das würde mich nicht überraschen.
Aber alles, was irgendwie mit Südstaaten NWA zu tun hat, war eigentlich Mike Jackson dabei.
Ja,
in den letzten 50 Jahren. Aber damit kommen wir zum großen Finale. Da hatten wir nämlich ein Four-Way-Match und wir hatten ein Elimination-Four-Way-Match, ein Light-Tube-Death-Match. Neil Diamond Cutter gegen Jameson Shook, Alex Stretch gegen Tank. Du, was sagst du zum Finale?
Ja, erstmal auch cool, dass man da hier wieder Light-Tubes gemacht hat. Das ist ja auch mittlerweile so ein sehr bekanntes Asset bei den Death-Matches. Also mittlerweile wahrscheinlich so mit eins der bekanntesten und beliebtesten halt. Es ist ja auch easy, ne? Die Leute zimmern sich halt die Leuchtstoffröhren über den Kopf und funktioniert halt, ne? Ich hatte damit meinen Spaß, das war ganz gut. Ich glaube, Alex Stretch war ja dann der Erste, der eliminiert wurde.
Richtig.
Dann
Jameson, richtig.
Jameson Shook dann halt und dann gab's halt, macht ja dann auch Sinn, wenn die beiden, ich sag mal, bekanntesten, größten Deathmatch-Wrestler in dem Match dann halt auch das Finale unter sich ausmachen. Passt dann auch meiner Meinung nach. Hat mir aber durchaus Spaß gemacht. War ein gutes Deathmatch.
Ja.
Na, da hast du dann, wie gesagt, auch zwei sehr erfahrene Deathmatch-Wrestler dann halt mit Tank und mit Neil Diamond Cutter. Also das passt dann auch so cool dann auch, dass Tank gewonnen hat. Also klar, wir sind ja auch hier immer noch in Red Bank, Tennessee. Hat Tank überhaupt schon mal ein Match verloren in der TWE-Arena? Also klar, bestimmt,
macht ja auch Sinn. Er ist schon ziemlich erfolgreich da, sagen wir es mal so.
Ja, aber es ist ja auch okay. Ich meine, es gibt für mich fast keinen besseren Hometown-Wrestler als ihn. Er macht das einfach super gut. Und ich finde ihn ja auch geil, also ich finde Tank super halt, ne? Das ist ja auch kein Wrestler. Klar kann man jetzt sagen, Wrestler ist ja jetzt natürlich nicht so toll, aber das ist mir scheißegal. Es geht ja bei Tank auch nicht darum, dass er der beste Wrestler ist oder halt eben nicht. Er ist halt einfach ein cooler Charakter, die Leute lieben ihn und er kriegt geile Hometown-Pops und dann finde ich das auch vollkommen legitim, wenn man so jemandem halt hier den Turniersieg gibt, weil, ja, warum denn halt auch nicht? Neil Diamond Cutter war zwar auch drin, er ist der H2O Danny Havoc Champion. Der Titel stand nicht auf dem Spiel, also warum soll man ihm dann. Ist ja dann egal, wenn er den Turniersieg kriegt. Von daher finde ich es halt geil, dass man es macht. Und
sehe ich auch so.
War dann auch sicherlich für die Leute halt vor Ort, weil. Ne, wir kennen da auch ein paar von den Leuten, du dann noch ein bisschen eher.
Ja.
Da sind ja auch Leute durchaus dabei, nicht alle, aber durchaus auch Leute dabei, die vielleicht abseits von den TWE-Shows gar nicht so viel Wrestling verfolgen. Aber halt bei jeder TWE-Show dafür am Start sind.
Ja. Und oder auch Leute, die vor allen Dingen das lokale Wrestling verfolgen. Also
genau, das lokale Wrestling. Dann auch vielleicht Leute, die dabei sind, die halt mit den Akteuren halt befreundet oder verwandt sind. Da ist ja halt gefühlt die halbe Familie von Jaden Newman ist halt da, weil sie halt Jaden Newman supporten wollen.
Ja.
Was ja schon mal geil ist. Und oder auch Leute, die halt Tank lieben, die halt wahrscheinlich seit 20 Jahren oder so halt Tank in dieser Area halt wrestlen sehen und das halt auch mal so ein bisschen halt da die Loyalität und die Liebe da einfach zu ihm sind, die sich dann halt auch einfach mega freuen, dass er dann halt dieses Turnier da halt gewinnt. Und dann finde ich das halt auch vollkommen okay, dass das halt jemand wie Tank dann auch gewinnt und passt dann halt auch einfach.
Ja, man darf auch nicht vergessen, es ist halt auch krass, wenn du überlegst, Tank wrestelt 6 Jahre länger, als Jameson Shook auf der Welt ist, ne?
Ja, sowas zum Beispiel, das ist doch irre. Also der war ja, glaube ich, zwischenzeitlich auch mal raus.
Ja.
Aber das ist ja egal.
Eines der Karriere, oder das, ich kann mich erinnern, bei einem SCI hat er schon mal seine Karriere beendet.
Ja. Aber, also, um noch was Match zu kommen, guter Sieger, fand auch ein gutes Deathmatch. Ja. Hat Spaß gemacht, war auch dann nochmal ein würdiges Finale, würde ich sagen.
Ich würde sagen, war das zweitbeste Turniermatch und war das drittbeste Match insgesamt. Also davor würde ich eigentlich nur das No-Swap-Wire-Match und noch dieses Cinderblocks und Carpet Strips sehen. Aber dann würde ich das hier schon sehen. Und ja, der Ausgang hat es natürlich für mich auch gemacht. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, Tank da als Sieger zu sehen.
Ja, ich auch.
Und insgesamt muss ich sagen, also das ist ein Deathmatch-Tournament, das muss ich vor nicht vielen verstecken. Nee. Ich habe auch bei GCW, also bei GCW hattest du in der Vergangenheit schon noch welche, die noch höher nach oben ausgeschlagen sind. Du hattest aber auch in den letzten Jahren welche, die jetzt nicht besser waren als das hier, fand ich. Nee. Und ich habe ja auch bei Cashwatch schon 7 Punkte gegeben. Ich finde, das ist auch ganz angebracht. Das Einzige, was halt nicht so gut war, war dieser Tennessee Street Fight. Aber insgesamt war das eine gute Show. War klar die beste Show vom Wochenende. Und
ja, das auf jeden Fall.
Also ich sag ganz ehrlich, wenn du sagst, ja, ich möchte mir mal wieder eine Deathmatch-Show angucken und ich möchte mir vielleicht ein Deathmatch-Turnier angucken, kann ich dir das durchaus empfehlen.
Ja, definitiv. Also würde ich auch sagen, fand ich auch ein cooles Ding. Dieses Matt Tremont Tournament ist ja auch irgendwie so ein jährliches Ding anscheinend.
Ja, ist es.
Und wie du schon gesagt hast, muss ich jetzt auch nicht hinter vielen verstecken. Das war ein gutes Ding, das war abwechslungsreich. Du hast hier ein paar kreative Stipulations dabei. Also so, dass auch nicht jedes hier halt, ich sag mal, 0-15 das gleiche Deathmatch war. Da hat es halt eine gute Abwechslung und ich kann da auch nur Positives zu sagen. Hatte da auch eine Menge Spaß mit beim Gucken. Und fand das ein cooles Ding. Also gerne, ich würde gerne öfter mal so, ich sag mal, Deathmatch-Turniere auf dem Niveau sehen, die vielleicht nicht von GCW sind oder von Ligen sind, die du dir sowieso nicht angucken darfst oder kannst.
Oder solltest.
Oder solltest, ja, welches Wort du da immer auch immer man da jetzt präferiert, aber
da hatten wir ja letztes Mal wieder eins von.
Ja. Und ja, von daher gerne öfter. Deathmatch ist ja auch sowas, was in den letzten, ja, was heißt wieder im Kommen ist, klingt jetzt irgendwie.
Doch, würde ich schon so sagen.
Klingt jetzt irgendwie falsch, aber ja, schon halt, ne?
Also wir hatten bei Voices of the Indies ja letztens Cody Manor, der gesagt hat, Corona hat zu einer Revitalisierung der Deathmatch-Szene geführt, so komisch ich das anhöre.
Ja, irgendwie stimmt diese Aussage, ja.
Irgendwie stimmt die Aussage, weil die Deathmatch-Ligen teilweise die eine der wenigen waren, die veranstaltet haben, weil die ja oft auch vieles draußen machen und die konnten dann ja auch teilweise diese Drive-In-Shows und so machen.
Ja, genau, stimmt.
Das hat ja zum Beispiel auch ICW North Ward gemacht und ja, ich würde da durchaus mitgehen.
Und ja, also ist ein guter Punkt. Klar ist auch sicherlich durch sowas wie GCW auch in den Anfangstagen, wo die noch mehr Deathmatches machten oder wo die noch eine reine Deathmatch-Liga waren, hat sicherlich auch ein bisschen dazu beigetragen oder dann auch so Ligen halt wie ICW No Holds Barred oder sowas, ja. Halt, ne, die halt dann ja auch schon dann fast reine Deathmatch-Ligen sind oder auch H2O, die natürlich auch den Fokus sehr auf das Hardcore-Wrestling legen. Und von daher ist es halt so ein bisschen, ja, so in den letzten 5 bis 10 Jahren ist es wieder deutlich beliebter geworden, auf jeden Fall. Das kann man schon so sagen, denke ich. Und es ist ja auch, also früher gab es ja die Kritik sehr viel, Deathmatch Wrestling ist halt kacke, weil es hat da nicht viel mit Wrestling zu tun, es ist nur Materialschlachten. Und das war ja auch eine Zeit lang so und ich finde, da ist man aber auch sehr viel wieder von weggegangen in den letzten paar Jahren.
Es war aber nie so in meinen Augen, dass es das nur gab. Also,
ja, richtig.
Ja, es gab vielleicht mal eine Zeit, wo das öfters passiert ist, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ja eine gewisse Generation weg war und dann gab es nur noch Materialschlacht. Also das finde ich, es gibt ja Leute, die diese Ansicht vertreten, das finde ich sehr vereinfacht.
Das ist auch sehr vereinfacht und das ist halt auch sicherlich nur die Oberfläche. Das ist halt die Ausrede von Leuten, die halt keine Deathmatches gucken und dann ein, zweimal im Jahr irgendwelche Clips oder sowas sehen.
Ja, genau.
Und sowas
weil man
halt.
ja auch weil man ja auch sagen muss, der Punkt ist auch jemand wie zum Beispiel Matt Tremont. Der hat ja auch sehr viel, ich nenne das mal Wrestling-Intelligenz. Also, der, ich würde nicht mal sagen, dass der wrestlerisch, ringerisch top ist, aber der hat zum Beispiel sehr gutes Storytelling, wie ich finde. Der hat eine sehr gute innere Psychologie, der hat eine sehr gute Fähigkeit, Leute reinzuholen und sowas. Und das spielt ja da auch alles mit rein. Und da gibt's schon ein paar Leute, die das auch über all die Jahre auch weitergemacht haben. Auch ein Ricky Shane Page oder so, ne?
Definitiv.
Egal, was man von manchen seiner jüngsten Entscheidungen halten mag, aber trotzdem.
Ja, auf jeden Fall.
Insofern, ja, würde ich das nie so schwarz und weiß sehen. Und gerade in den letzten Jahren und auch mit der jüngeren Generation, finde ich, passt das auch gar nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Und eine Sache muss man dazu auch noch sagen, es wird auch oft sehr romantisiert. Also, guck dir mal aus den frühen 2000ern die Leute an, die da in der Deathmatch-Szene teilweise groß waren und die teilweise in der CCW Hall of Fame oder so waren. Und dann sagt mir mal, dass Leute wie Lobo die großen Hybrid- oder Psychologen waren. Also bitte.
Das ist absolut richtig.
Also gerade Leute, die aus den Anfangstagen der CCW Hall of Fame sind, die waren jetzt alle nicht für ihre Finesse bekannt, um das mal freundlich zu sagen.
Nee, also absolut, da gibt's genug Leute, die...
Too Tough Tony oder Bullpen jetzt auch nicht unbedingt.
Ja, den Wifebeater darfst du nicht vergessen.
Welchen?
Ja.
Ja, es gab ja den Wifebeater, der auch in der CCW Horror Film gelandet ist, und ja, Chris Hero hat Chris Hero war ja auch mal der Wifebeater.
Ja, Dark Times.
Ja, das absolut. Wobei sich das ja, glaube ich, also es gibt ja dieses in USA, ich weiß nicht, ob man das immer noch so nennt, hat man ja früher diese Unterhemd-Wifebeater.
Ja, so ein Tanktop, genau, das wird ja so.
Genau, und ich glaube, es bezog sich darauf, aber trotzdem ist es gut, dass es die Namen nicht mehr gibt.
Ja, definitiv war auch nur so eine kleine Anmerkung, weil es den ja auch mal gab und der ja auch von CCW kam.
Das ist auch ein Hall of Famer, glaube ich.
Ja, also genau, die Prämisse ist ja einfach, was wir sagen wollen. Auch in diesen Good Old Deathmatch Days gab es durchaus die Leute, die halt das sind, was dann heutzutage vorgeworfen wird.
Es gab nicht nur Danny Havocs.
Ja, genau.
Ja.
Absolut. Ich würde sogar sagen, dass die Leute wie Danny Havoc und auch Drake Younger, weil auch von dem kann man natürlich mittlerweile halten, was man will, aber der ging natürlich auch in so eine Hybrid-Schiene.
Auf jeden Fall.
Dass das eher die Ausnahme waren.
Ja, die sind halt herausgestochen, weil sie so waren.
Ja, genau.
Absolut. Aber damit sind wir durch. Was sagst du insgesamt so zu dem Wochenende?
Ja, spaßiges Wochenende. Bin noch ganz froh, dass ich mir dann doch alles angeguckt habe, sodass man dann auch mal so eine Retrospektive so auf das ganze Wochenende hatte und war schön. Wie gesagt, Highlight auf jeden Fall das Deathmatch-Tournament, aber auf dem lag ja auch klar der Fokus. Ne? Also
natürlich.
Das muss man natürlich auch so sagen. Das ist ja aber auch absolut so fein, wenn doch die HCO-Leute kommen und Matt Tremont dann halt kommt. Dann macht man halt auch so ein Turnier, warum denn halt auch nicht? Fühlt sich ja dann auch groß an, wenn das dieses jährliche Turnier ist und man macht das halt diesmal einfach dann bei TWE zu Hause. Also ja, warum denn nicht, kann man ja dann auch mal machen. Und der Rest war dann soweit auch in den meisten Fällen gar nicht ganz schlecht, von daher... Es waren ein paar coole Shows, hat mir durchaus Spaß gemacht, das zu gucken.
Ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir H2O in der TWE Arena gesehen haben.
Das glaube ich auch nicht.
Zumal Matt Tremont im Live-Off auch gesagt hat, dass er auf kurz oder lang nicht in New Jersey bleiben will. Und es gibt zwei Orte, wo er gerne hinziehen würde, nämlich entweder Detroit zu seinem Freund Darren McCarthy. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast, aber das ist ja auch eine Geschichte, wo ich immer sage, das schreibt nur das Independent Wrestling, weil McCarthy ist jemand, der ganz oft jetzt auch so bei ICW Notes Bart so als Special Enforcer oder so auftritt. Und der ist eine absolute Legende, der hat viermal den Stanley Cup gewonnen im Eishockey mit den Detroit Red Wings.
Ja, du hast es, glaube ich, mir im Vorfeld schon mal erzählt.
Und ich das ist sowas, wo man sagt, so krass, was es dann manchmal so für Wege gibt. Und das ist ein Ort, wo er hinziehen wollen würde, oder halt tatsächlich hat gesagt, am zweitliebsten nach Chattanooga.
Ja, das ist doch, glaube ich, so, wenn ich es richtig verstanden habe. Du hast, glaube ich, mal erzählt, dass da irgendwie ab nächstem Jahr oder irgendwann jetzt im nächsten da halt quasi die Miete und die Vermietung für das Age Row Wrestling Center quasi abläuft.
Das hat er im Live oft gesagt, irgendwie.
Genau, und da dass ist sie dann wahrscheinlich da raus müssen dann.
Ja. Und, obwohl, schauen wir mal, das hieß es schon mal, ich glaube vor 2 Jahren. Und das Einzige, sagen,
von Bayern hieß es doch auch, dass er quasi, dass sie das Menü verlieren würden oder
ich
sowas.
Ich glaube zum Ende von 2022.
Ja, da hat sich der Thümann, glaube ich, auch irgendwie mal irgendwie verschuldet oder sowas halt.
Genau. Und das Einzige, was am Ende passiert ist, ist, sie haben die Schule zugemacht. Also inzwischen gibt es ja keine H2O-Schule mehr, es gibt die Promotion noch, aber nicht mehr die Wrestling-Schule. Aber das Gebäude konnten sie halten. Deswegen mal gucken, wie sich das dann diesmal entwickelt.
Ja, an für sich, sonst wäre es natürlich auch geil, wenn du halt eine zweite Promotion dann in Chattanooga hättest.
Das wär natürlich super, wenn du vor allen Dingen auch so einen Twimo und dann immer griffbereit für die WWE hättest, ne?
Ja, sowas zum Beispiel halt, das wäre natürlich schon ziemlich cool. Wer weiß, wie viele Wrestler dann vielleicht auch aus Zugehörigkeit zu Tremont dann halt auch mitkommen halt, ne?
Das wäre so. Und vor allen Dingen, man muss auch sagen, dann hättest du ja auch Möglichkeiten, du könntest zum Beispiel so oft, wie als du damit nur ins Bad kommst, könntest Shows mit allen drei Promotions machen. Du könntest einen Tremont nehmen und da ja die ganzen Sachen in Georgia von Chattanooga aus auch nicht weit weg sind, könnte der auch vielleicht mal für Action Wrestling oder so auftreten. Und vor allen Dingen, der Punkt bei Tremont ist, der ist in meinen Augen kein reiner Deathmatch-Wrestler. Den kannst du auch in Non-Deathmatch in The Brawls stecken, das geht auch.
Ja, eben.
Ja, und deswegen, ich finde das richtig cool, wenn das passieren würde.
Ich finde das cool, ich fände aber auch Detroit nicht so verkehrt, weil die haben ja, glaube ich, gar nicht so eine große Szene.
Die haben einige ganz gute Leute, wie zum Beispiel hier Malcolm Monroe III kommt da ja her. Tommy Vendetta. Stimmt. aber die haben nicht so die großen Ligen da. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß gar nicht, ob Horror Slam, ob die aus Michigan oder aus Wisconsin kommen. Ich glaube, die kommen aus Michigan. Das ist die Liga hier von Jeff King. Ja, die kommen aus Michigan. Ah. Der auch jemand ist, der schon mal auch bei Deathmatch Tournaments aufgetaucht ist, auch schon mal, glaube ich, bei GCW und so aufgetaucht. Und vor allen Dingen ist es auch die Liga, wo öfters auch Leute wie Peter B. Beautiful auftreten, der ja so ein Veteran ist, der Ende der 90er schon aktiv war. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber es gab mit Peter B. Beautiful mal so einen Vorfall, ähnlich wie den Mike Levy Incident bei IW Mid-South, aber Jahre davor.
Nee, sagt mir nix.
Also das muss man mal googeln, Peter B. Beautiful, weil wenn du zum Beispiel sogar Berichte guckst von dem Mike Levy Incident, damals bei IW Mid-South, wird darauf verwiesen, ja, ähnliche Situation wie damals bei Peter B. Beautiful. Und der wrestelt immer noch.
da wäre das sicherlich für die Szene da, sage ich mal, eine Bereicherung sicherlich auch, wenn da jetzt jemand wie Tremont halt hingehen würde.
Und auch da gibt's halt schon Connections. Also zum Beispiel bei Horror Slam treten regelmäßig hier die Goons auf, hier die beiden Schwestern, die Blair-Schwestern. Ah, ja. Die hatten da zum Beispiel auch schon Matches gegen Mickey Knuckles und Madman Pondo. Durchaus interessant, was da in der Zukunft kommt, aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir.
Gerne. Danke auch.
Und hat großen Spaß gemacht. Und ja, dann hören wir uns mal wieder. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
Macht's gut. Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everyone...